Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich darf mich wieder nach Unterkulm bewegen. Heute ist Sonntag, morgen früh heißt es wieder im Büro zu sein bei der KWC. Und da freue ich mich schon wieder drauf. Natürlich bleibt auf dieser Fahrt immer viel Zeit, um sich mit spannenden Themen auseinanderzusetzen. Man könnte natürlich auch Sachen machen wie Musik hören, Hörbuch hören. Mache ich wahrscheinlich dann auch gleich noch, aber jetzt ist erstmal Zeit, so ein bisschen meinen Gedanken freien Raum zu geben. Und insofern dürft ihr bei dieser neuen On-the-Road-Folge mit dabei sein, wenn ich also, ich sag mal, diesen Gedanken jetzt gerade so ein bisschen Raum verschaffe. Ne? Ein Thema, was mich jetzt aktuell mal wieder so ein bisschen bewegt, ist tatsächlich mal wieder eins, was sehr nah an dem Thema IT Asset Management dranhängt. Und zwar ist es das Thema FinOps. Ich habe auch zu dem Thema schon mal ein, zwei Podcasts gemacht oder habe dann eben auf dieses Framework, also auf Financial Operations oder Financial Cloud Management, natürlich auch schon mal Bezug genommen hier und da. Wir hatten erst letzte Woche eine Telefonkonferenz in der ISO Working Group, wo wir dann natürlich über alle möglichen Sachen gesprochen haben, unter anderem zu dem, jetzt mittlerweile tatsächlich gibt es jetzt zwei Plenary Meetings jedes Jahr für die Working Group und das nächste wird dann eben in Toronto stattfinden im November. Und da hat dann Ron berichtet, dass eben unter anderem auch FinOps, die FinOps Foundation jetzt mittlerweile eben auch, sag es mal, sich breiter machen möchte, was ihren methodischen Ansatz betrifft. Und die FinOps-Idee kommt ja eigentlich eben aus dem, nennen wir es mal Optimieren, also das Thema Cloud Financial Management, so ein bisschen aus dem Optimieren von Subskriptionen für Public Cloud Services. Also man denkt da sofort an irgendwelche SaaS-Themen wie, ich sag jetzt mal, Salesforce, ServiceNow und vielleicht auch ein paar andere kleinere. Da würde sofort jeder sagen, da gehört auch Microsoft 365 mit dazu. Sicher. Ja. Das ist, wenn man so will, deren Ursprungsbereich, wo man überlegt hat, wie kann man durch Prozesse, die dafür Sorge tragen, dass man die Personen, die ja irgendwie Entscheidungen treffen müssen, im Sinne von, was braucht man, wie viel braucht man, wann braucht man es, also diesen Inform-Part, ne, dass man da Prozesse etabliert, dass man natürlich dann auch nach Möglichkeiten sucht, das Ganze zu optimieren. Ne? Also wirklich so Feintuning in Anführungsstrichen hier und da ist es vielleicht auch Big Tuning oder eher ins Gröbere, ne? Wo man wirklich nochmal große Leitplanken festlegt, wie eben zukünftig dann Subskriptionen für diese Services erworben werden sollen. Das ist das Thema Optimize. Und dann natürlich auch noch Operate, also wo man auch nach Prozessen sucht, um dann eben diese, ja, ich sage jetzt mal, Abstimmung zwischen denjenigen, die IT nutzen und denen, die letztendlich eben unter anderem dann die Verwendung dieser Subskription monitoren, dann eben auch in vernünftigen Bahnen zu lenken. Ja? Das ist ja sozusagen dieses FinOps Framework und da hat Ron Brill erklärt, dass hier FinOps selber eben nach Möglichkeiten sucht, das Ganze jetzt eben auch ja nicht nur auf diese Public Cloud Themen anzuwenden, sondern eben auch in andere Bereiche, also auch nicht nur SaaS, Infrastructure as a Service, Plattform as a Service und sogar eben in die On-Premise-Welt. Ja, also wenn man so will, sie wollen IT Asset Management da in gewisser Weise, ich will nicht sagen Wettbewerb machen, aber da wird es zunehmend Bereiche geben, wo wir einfach eine sehr starke Überlappung haben zwischen diesen beiden Frameworks. Heißt eben auch, dass hier eine methodische Annäherung notwendig ist. Also sicherlich muss da auch der Ansatz von IT Asset Management, wo es natürlich jetzt neben dem Thema Kosten auch um Risiken geht, da guckt jetzt FinOps gar nicht so sehr drauf, weil ne, die Idee ist ja eigentlich, hast du eine Subskription, hast du jetzt natürlich ein Nutzungsrecht, aber hast nicht die Möglichkeit zu übernutzen, da gibt es technische Kontrollen, die das verhindern, da haben die deswegen auch gar nicht so sehr einen Fokus darauf. IT Asset Management hat das sehr wohl, weil da geht es auch um das Einhalten von Verträgen, Vertragsklauseln, Lizenzbestimmungen etc. pp. Natürlich, ich verkürze das jetzt und mache das sehr schwarz-weiß, guckt da auch FinOps hier und da mit rein. So, also FinOps breitet sozusagen die Fühler aus, um auch in die, nennen wir es mal so, Kern-IT-Asset-Management-Bereiche reinzugehen. Also eine ganz spannende Entwicklung. Jetzt können wir aber erstmal das zur Kenntnis nehmen und das habe ich natürlich dann auch gemacht, gesagt, okay, ich meine mit der vierten Edition der ISO 19770-1, da werden wir dann auch hoffentlich im November dann in Toronto dann final beschließen, wie denn die Entwurfsfassung aussehen soll, die es dann auch in die, ja, ich sage jetzt mal, internationale Abstimmung schafft. Kurze Randnotiz an der Stelle. Die ISO 19770-13, das ist die, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, die ist aktuell in der internationalen Abstimmung. Ich hatte schon in einer anderen kleinen Podcast-Folge gesagt, ich habe natürlich für Deutschland mit Ja gestimmt. Das wäre jetzt auch seltsam, ich habe sie ja geschrieben. Und da werden wir sicherlich auch Feedback bekommen. Bin ich ganz gespannt, wie das aussehen wird. Und dann hoffe ich mal, dass nach dem Termin in Toronto wir das Ganze finalisieren können als Entwurf. Und dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres. Sorry, es gibt also tatsächlich eine Verzögerung. Ich hatte mal gesagt, es kommt irgendwie Ende dieses Jahres raus. Nee, es wird erst nächstes Jahr rauskommen. Also in dem Fall, sorry für die Verzögerung hier. Übrigens die Strich 11, das ist also die das Thema Auditierung im Fokus hat von der ISO, wird dann eben auch als aktualisierter Entwurf diskutiert. Die habe ich überarbeitet. Und die Strich 10 ist hoffentlich jetzt final mal auch fertig und geht jetzt eben auch in die echte Veröffentlichung. Das ist der, ich sage jetzt mal, der ist kein Standard. Ne? Das ist natürlich Teil der Standardfamilie, aber es geht im Wesentlichen um die Frage, wie führt man IT Asset Management ein? Wie kann man auch für eine kontinuierliche Verbesserung dann des einmal so eingeführten IT Asset Management Systems sorgen? Ne? Das ist der Implementierungsleitfaden, wenn man so will. So, all das ist dann zu diskutieren. Also da passiert ganz viel. Ich denke mal, da sehen wir auch eine zunehmende Innovationsgeschwindigkeit auch innerhalb der Arbeitsgruppe. Aber wie gesagt, FinOps ist immer ein bisschen schneller gewesen und muss man den auch lassen, denen ist jetzt erstmal das Thema internationale Norm egal. Und insofern kann man fast schon sagen, ist, was jetzt als FinOps-Framework eben existiert, sowas wie ein de facto Standard. Ja, also Standard per Verbreitungsgrad, so möchte ich es mal versuchen einzuordnen, ne? Wenn man dann eben von de facto Standard spricht, das ist jetzt nichts, was irgendeine internationale Normierungsorganisation als Standard erklärt hat. Ne? So. Lange Rede, kurzer Sinn, FinOps macht sich breit. Okay, warum erzähle ich das jetzt alles? Ne? Ich meine, das könnt ihr auch alles irgendwo nachlesen, aber was ich halt spannend finde, ist, auch da kamen wieder so Aussagen, ja, momentan wird eben wieder viel über so Sachen nachgedacht im Bereich FinOps mit Echtzeitanalysen. Auch dazu habe ich schon mal letztes Jahr, da war ich noch auf einem Plenary Meeting in Japan und habe mich da auch während, ich sage jetzt mal, so einer Pause innerhalb der Veranstaltung, habe ich dann auch mal eine Aufzeichnung gemacht, wo ich mich schon kritisch mal mit der Frage auseinandergesetzt habe, wo brauchen wir hier wirklich Echtzeit in der Analyse von der Nutzung von Cloud-Services. Ich denke, es gibt ganz klare Anwendungsfälle, wo das notwendig ist, und das ist zum Beispiel der ganze Themenbereich Security. Haken ran. Ja. Da willst du wirklich genau wissen, wer, wann, wo, wie drauf zugreift. Ne? Sicherlich auch im Sinne von Data Governance, Data Control. Du willst auch wissen, welche Daten wann wo sind. Ne? Aus verschiedensten Gründen, sei es eben auch, wenn es um die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zum Thema Datenschutz geht, also wo die Frage zu beantworten ist, wo liegen eigentlich personenbezogene Daten? Ja. Wie werden die von A nach B übermittelt? Na, also auch da macht das total Sinn, in Echtzeit sich die Sachen anzuschauen. Aus dem Kontext von FinOps tue ich mich schwer damit und aus folgenden Gründen. Und ich versuche das nochmal einzuordnen, wo ich mir auch die Frage stelle, wie sinnhaft ist dieser Ansatz grundsätzlich? Und da könnt ihr jetzt alle natürlich gerne auch mit kritischen, gerne auch negativen Kommentaren meine Meinung widerlegen und ich werde mir die natürlich auch alle durchlesen. Der oder diejenige, die meinen Podcast öfters mal anhört, weiß, ich habe da durchaus eine sehr harte Meinung zu bestimmten Punkten. Hier ist mal wieder ein so ein Fall. Eigentlich ist FinOps Quatsch. So. Und jetzt versuche das mal einzuordnen. Natürlich ist das jetzt sehr überzogen. Aber die Idee, dass man, und das wird ja immer so in den Vordergrund gestellt, dass man mit FinOps dann tatsächlich mal so ganz schnell Einsparpotenziale identifizieren kann, die man durch Automatismen, durch Rekonfiguration, Subskriptionswegnahme, Neuzuweisung lösen kann, ja, und damit ganz viel Geld sparen kann. Das ist eine, wie heißt es so schön, eine mehr. Das ist nämlich definitiv nicht so. Und warum ist das nicht so? Ich glaube, und das sind so Dinge, wo ich einen absoluten Sinn in dieser Methodik sehe, aber das kam auch schon im IT-Asset-Management-Ansatz schon seit Jahren zum Tragen, ist, dass man natürlich sich immer die Sinnfrage stellt, eine Software, die nicht verwendet wird, na, möglichst natürlich eben auszuschalten, damit man bei der nächsten Vertragsverhandlung irgendwann sagen kann, brauchen wir nicht mehr, wir reduzieren den Bedarf um x Prozent oder um die Anzahl y. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ne? Und jetzt werden natürlich auch gerne mal solche Beispiele genommen, wenn dann FinOps als Ansatz, als möglichen Quick-Win, dauerhafter, ich sage jetzt mal wiederkehrender Win, Fragezeichen, erklärt, dass man ja zum Beispiel virtuelle Instanzen, die man dann eben auf, sagen wir so eine Hyperscaler-Cloud wie AWS, GCP oder Azure nicht mehr benötigt, dass man die dann runterfährt. Oder dass man eben so Entwicklerumgebungen deaktiviert, sobald der Entwickler halt mit dem System nicht mehr arbeitet. Denn ja, im Hintergrund läuft natürlich, wenn man so will, der Zähler mit, ne? Also der Compute Power. Und auch wenn so ein System in dem Sinne jetzt durch den Entwickler nicht verwendet wird, verbraucht es ja trotzdem CPU und Speicher. Ne? Der ist ja in gewisser Weise in dem Moment diesem System zugewiesen und kann nicht für was anderes verwendet werden, weil jeden Moment könnte der Entwickler wieder da sein. Zack, also lange Rede, kurzer Sinn. Da kann man natürlich überlegen, ob man dort durch Regelwerke dafür sorgt, dass solche Dinge dann eben immer wieder bedarfsabhängig hochgefahren oder wieder runtergefahren werden. Okay, dann haben wir das jetzt einmal gemacht. Okay, und dementsprechend haben wir auch bei der letzten Vertragsverhandlung nur noch gesagt, wir brauchen nur noch so und so viele virtuelle Maschinen. Ich denke mal, bei dem Thema Entwickler ist das klar. Bei echten Produktionsumgebungen muss ich jetzt ehrlich sagen, sind die Zyklen, in denen dann eben auch Entscheidungen getroffen werden können, ob man die Systeme hoch oder runter fährt, natürlich ganz andere. Und da greift für mich eben dieser FinOps-Ansatz, glaubt zumindest viel, viel stärker diesen Prozess steuern zu können, als dann die Realität wirklich möglich macht. Was meine ich damit? Wie gesagt, ich in meiner Rolle als auch CIO ad interim, ne, ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass unsere IT-Systeme stabil laufen. Haken ran. Ne? Also ihr merkt schon, ich mache heute ganz viele Checklisten, Häkchen. Und sicherlich gucke ich auch mal auf die Frage, wie sieht denn das momentan von der Lastverteilung aus? Ja. So, dann sehe ich, da habe ich ein System, das ist momentan nur noch mit einem Ressourceneinsatz von so und so viel Prozent von der ursprünglich geplanten Menge unterwegs. Also von der, ich sage jetzt mal, CPU-Power rufe ich momentan nur 30% ab. Von dem Speicher rufe ich momentan nur 20% ab. Von der Platte, virtuelle Platte, ne, Festplatte, rufe ich nur 10% ab. Okay, jetzt könnte man hingehen und sagen, an welchen Stellen mache ich das klein? Jo, dann mache ich meinetwegen in dem nächsten, Monat, die Platte ein bisschen kleiner, den Speicher ein bisschen kleiner, die CPU ein bisschen kleiner. Könnte man machen. Aber selbst dann ist das ja nichts, was man mal so macht, ja, sondern das muss ja auch verprobt werden. Ja. Also wir stellen uns da vielleicht manchmal die Realität so einfach vor. Dann schraub doch einfach mal den Speicher runter. Was wir dann vergessen ist, Nummer eins, es gibt technische Abhängigkeiten, wo dann, ich sage es jetzt mal ganz platt, die Halbierung des Speichers nicht automatisch dazu führt, dass das System trotzdem genauso stabil läuft wie vorher, sondern aufgrund von irgendwelchen Programmroutinen die Software mitbekommt, ich habe jetzt weniger Speicher, also fängt die an, sich anders zu verhalten. Das wird dann gerne mal vergessen. Ja? Und alleine schon aus diesen Gründen ist es eben nicht so, dass man mal solche Produktivsysteme von jetzt auf gleich einfach mal runterfährt. Wenn dann maximal in kleinsten Abstufungen, ja, also das ist sowas wie Versuch und Irrtum. Ne? Also wir gehen mal ein bisschen weiter runter und gehen noch ein bisschen weiter runter und gehen noch ein bisschen weiter runter. Und an irgendeiner Stelle merken wir, jetzt verhält sich das Ding irgendwie komisch, also gehen wir wieder ein Stück hoch. Ja? Also wenn ist das natürlich so ein iterativer Ansatz, so in homöopathischen Dosen Dinge anzupassen. Es ist auch nicht so Knall auf Fall und deswegen, weil ich ja festgestellt habe, ich nutze nur die Hälfte von meinen Ressourcen oder nur ein Drittel, dass ich dann also 2/3 oder 50% dieser Kosten, die damit einhergehen, sparen kann. Das ist eine totale Milchmädchenrechnung. Das nächste Problem an dem Ansatz ist natürlich auch, für all diese Änderungen ist ja nicht so, dass jetzt mal die IT sagt, ja mach einfach mal, wird schon gut gehen. Also gibt es für all diese Aspekte, weil ja auch, müsst ihr euch immer vorstellen, Systeme gehören zu Prozessen. Prozessen gehören zu Business-Anforderungen. Das sind also Unternehmensmanager, die eine klare Erwartungshaltung haben, dass der Service läuft. Und dafür geben die auch Geld aus. Und der Business Case ist natürlich auch so mal hoffentlich definiert worden, dass ne, dafür entsprechend Geld zur Verfügung gestellt wurde, dort ein System hinzustellen, dass dann eben diese erwartete Last, Anzahl Buchungen, was auch immer, ne, Anzahl Kundenakten etc., dass man die dort eben auch verwalten kann. Okay, natürlich können sich Bedarfe ändern und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz, also du musst als IT gewährleisten, dass das funktioniert. Und insofern gibt es eben auch entsprechend Prozesse in der Organisation, die dafür Sorge tragen, dass man dann eben mal schaut und bewertet, ob das funktionieren kann oder nicht. Change Management nennt man das. Und natürlich gibt es Minor Changes und dann Standard Changes und da gibt es natürlich Major Changes und Emergency Changes. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Change-Themen eingehen. Ich meine, man könnte sicherlich ein paar Changes definieren, wo man sagt, da reicht es auch aus, dass die IT die nachträglich auf ihre, ich sag's jetzt mal, Sinnhaftigkeit, auf ihre Passgenauigkeit zu definierten Standards, Konfigurationsvorgaben und so weiter hin nochmal prüft. Und meinetwegen könnte das auch sowas sein wie eben so eine Kleinstanpassung von irgendeinem Speicherbedarf. Nichtsdestotrotz ist aber eben typischerweise so eine Änderung an so einer Systemkonfiguration immer etwas, was durch diesen Change-Prozess laufen muss, um nochmal auch aus Sicht der IT bewerten zu können, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, da könnte man jetzt als Gegenargument bringen, ja, da schmeißt doch dann einfach KI da drauf, die diese Prüfprozesse in gewisser Weise übernimmt. Und nur dann ein Alert erzeugt, wenn das irgendwie abweicht von dem, was eben als Basisregelwerk dann ja, relevant für die Unternehmung ist. Ja, ist ein guter Punkt, ist ein valider Punkt. Ja, aber jetzt schon mal an diesen Beispielen gezeigt ist eben sowas wie, und ich muss total agil sein, also agil im Sinne von, ich sehe was, ich tue was, ich habe den Erfolg. Reduzieren wir das mal auf das wirklich Machbare und Realistische und dann sprechen wir von, ich möchte es mal so formulieren, trotzdem etwas längeren Wellenbewegungen und das ist eben, da frage ich mich immer Echtzeit, so what? Ja. Ich meine, alleine das, was an Kosten da reingeht, also um das permanent nachzuhalten und es ist nicht so, dass diese FinOps-Ansätze, da gibt es vielleicht ein paar coole Ideen, so von IBM mit Turbonomic und so weiter, ne? Kann man sich gerne mal anschauen, wo man natürlich dann im Hintergrund sowas wie auch einen kleinen Bot hat, der dann eben, wenn man so will, auf Basis von diesen Parametern, ne, was muss wann wie geändert werden, wenn folgende Bedingungen über einen bestimmten Zeitraum auch hoffentlich, so sollte man es immer definieren, dann eben auch sich so zeigen, ne? Und dann erst greift das System ein und verändert dann eben die Zuordnung von der virtuellen Maschine auf irgendeinen Hyperscaler, von On-Premise in die Cloud oder macht die größer oder kleiner. Ne? Also das ist eigentlich das, was Turbonomic macht, wie gesagt, ein ganz smarter Ansatz. Aber es gibt halt immer nur auch so ein paar Bereiche, wo das dann eben wirklich sinnhaft umsetzbar ist. Und wie gesagt, alleine schon, wenn irgendwelche Instanzen verschoben werden müssen, ne, denkt mal bitte noch an das Thema Daten, an das Thema Security. Ne? Also ich habe es ja gerade am Anfang gesagt. Da, wo ja überhaupt dann auch Echtzeit relevant ist. Also Echtzeit setzt ja immer voraus, dass ich es fast dann auch in Echtzeit umsetzen kann. Und das ist bei FinOps eben gar nicht der Fall. Ja, also gerade bei diesen Changes, von denen ich gesprochen habe. Aus all diesen Gründen, die ich angeführt habe. So. Also die Frage, ist jetzt Echtzeit das Problem? Da würde ich sagen, mach mal einen Haken ran, wenn es bei FinOps vielleicht auch in den Bereich reingeht, dass man einmal am Tag, einmal in der Woche das kontrolliert. So wie man das auch so aus der Sicht von IT Asset Management sonst immer so gemacht hat, würde man mal sagen, ist man, glaube ich, immer noch auf der sicheren Seite und hat auch damit trotzdem die gewünschten Effekte. Denn diese großen Veränderungen wie, ja, schalt doch mal die VM ab, wenn du sie nicht brauchst, schalt die Entwicklerumgebung ab, wenn du sie nicht brauchst, das hast du ja trotzdem. Das kommt ja jetzt nicht irgendwie, dann muss ich heute nochmal gucken, muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Ist ja nicht. So, also in Echtzeit kein Haken ran, weil braucht man nicht. So, FinOps als solches sagt natürlich dann, wir wollen jetzt auch ganz schnell Geld sparen. Und sie fokussieren sich aber, und vielleicht ist das auch ein Grund, dass man jetzt mal sieht, ach scheiße, so die Effekte treten nicht ein. Deswegen gucken wir jetzt eben auch außerhalb dieser klassischen Cloud-Themen, / Subskriptionsthemen, so Service auf Miete, ne, und gucken uns jetzt eigentlich das an, wo dann auch so IT Asset Management in der Vergangenheit auch hingeschaut hat, wo es dann eben auch um echte Lizenzen geht und ne, Perpetual Licenses, also zeitlich unbefristete Sachen, Wartungsverträge und so weiter und so fort. Ja. Aber auch da könnte man ja fragen, braucht es denn dafür dann FinOps? Okay, Ich will jetzt nicht sagen, braucht es dann IT Asset Management, weil ich gesagt, da gibt es natürlich noch so ein paar Aspekte wie Contractual Compliance, also Einhalten von Vertragsbestimmungen. Definitiv hat da IT Asset Management ganz wesentlichen Fokus drauf und auch bei so Themen rund um Hardware, wo FinOps ja eigentlich überhaupt nicht reinguckt, ist IT Asset Management für mich natürlich definitiv gesetzt. Punkt. Ja. So, aber gucken wir nochmal auf die Frage. Ich will ja über diesen Ansatz Inform, Optimize, Operate, ja, dann auch wirklich so diesen Effekt erreichen, dass ich Geld sparen kann. Und auf diesen letzten Aspekt will ich sozusagen in dem letzten Teil auch dieser Podcast-Folge dann nochmal eingehen. Okay. Ich stelle fest, dass ich jetzt gerade 50 Subskriptionen für M365 E3 weniger brauche. Cool. Und dann? Was mache ich denn dann? Dann nehme ich die erstmal den Usern weg, die ja irgendwie inaktiv sind, die, ich meine, vielleicht sind sie aktiv, aber sie brauchen was Kleineres, dann weise ich denen was Kleineres zu, sofern ich es denn habe. Aber ich nehme jetzt erstmal die M365 den weg, ich nehme irgendwas anderes weg, also ne, so wegnehmen. Zack, so. Ja, wegnehmen ist noch nicht gespart. Na, jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, ja, aber da ist ja vielleicht einer, der braucht dann eben eine Subskription, dann hätte ich dann diesen Usern die nicht weggenommen, dann hätte ich ja vielleicht eine extra Subskription kaufen müssen. Da würde ich sogar sagen, auch wenn ich das jetzt vielleicht mit einer sehr komisch verstellten Stimme gesagt habe, hey, das ist ein guter Ansatz. Ne? Also wenn man so will, ist es so eine Art Pooling von Subskriptionen und das Zuweisen von ja, Lizenzen, Schrägstrich Subskriptionen nach einem gewissen Bedarfsmuster. Ja? Du kriegst zugewiesen, du zahlst dafür. Ja, da denkt man mal auch bitte dran, FinOps sollte vielleicht auch mal wirklich über so Themen nachdenken wie interne Verrechnung. Sollte eigentlich dann auch bei allen, die von FinOps sprechen, immer so ein Prozess sein, der etabliert ist. Weil wenn es den nicht gibt, brauchst du eigentlich auch kein FinOps. Ne? Könnte ich auch dann direkt ein Ausrufezeichen dahinter machen. Aber heißt also, wenn jemand was braucht, dann wird es ihm zugewiesen. Dafür kriegt man dann intern irgendwie dann, ich sag mal, über eine Verrechnung dann eben auch die Kosten für die Subskription wieder zurück. Bitte, das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Ich kann das natürlich auch automatisieren, aber lange Rede, kurzer Sinn. Damit kann ich vermeiden, dass ich eben für Bedarfe, die jetzt entstehen, natürlich jetzt nicht sofort das Portemonnaie aufmachen muss, um dann bei dem Softwarehersteller oder bei dem Service-Provider dann neue Lizenzen zu kaufen. Okay, soweit, so gut. Was ist denn aber jetzt, wenn ich eben niemandem was entziehen kann, da wirkt natürlich dieser Prozess nicht. Heißt es aber auch, wenn ich was entziehen kann und ich kann es neu zuweisen, dann gedanklich mal weitergedacht, würde das ja bedeuten, damit dieser Prozess funktioniert, damit das ein atmendes System ist, muss ich mir eigentlich immer so einen Puffer hinlegen. Also so eine Art kleinen Speicher von Subskriptionen. Denn falls dann mal irgendeiner kommt und sagt, jetzt brauche ich es ja, dann ziehe ich das. Das erklärt für mich auch immer, warum Unternehmen ganz gerne mal dann in ihren Verträgen Sachen verankern, die für sich genommen so aufgerundet wirken, so mit drei Nullen am Ende. Weil ich brauche eigentlich 972, ich kaufe aber mal 1000. Das hat natürlich auch noch andere Gründe. Jetzt nicht nur, dass ich dann, also ich glaube, das wenigste oder der kleinste Gedanke daran ist, dass ich mir sowas aufbaue wie so eine Art Pool von dann eben flexibel zuordnenbaren Lizenzen für diese ganzen JML-Themen, also Joiner, Mover, Lever-Themen. Na, das ist ja meistens auch damit begründet, dass man dann sagt, ich kriege ab 1000 irgendwie einen kleineren Preis. Behalten wir das mal kurz im Hinterkopf, weil da komme ich gleich nochmal drauf. Ja. So, also, dass ich dann diesen Effekt hätte, dass ich sagen kann, der eine braucht es nicht mehr, aber der andere braucht es und damit habe ich ja was gespart. Milchmädchenrechnung, gespart habe ich erstmal nichts, ja, weil vielleicht war das ja auch schon von vornherein die Mutter des Gedanken, ja, oder des Herangehens. Ne? Denn wenn dieser Prozess so funktionieren soll, muss ich immer irgendwie so eine kleine Reserve haben, mit anderen Worten. Und gespart habe ich nichts. Der nächste Punkt ist, und das habe ich jetzt schon gerade gesagt, ne, merkt euch das mal bitte, ich habe natürlich auch solche Mengenelemente, die nicht ganz unkritisch sind in den heutigen Subskriptions- und Lizenzverträgen. Also wo es volumenbasierte Rabatte auch gibt. Wenn ich also mit der Idee komme, das ist ja total cool, ne, ich habe ja jetzt hier 1000 Subskriptionen gekauft, das sollte eigentlich dann auch FinOps verstehen, aber ne, weil das wird ja immer so erklärt, du kannst damit sofort Geld sparen. Habe also 1000 gekauft, jetzt stelle ich fest, ich brauche doch nur 972. Ja, dann aber, dann geben wir mal die 28 zurück. ja, ich sag mal, selbst wenn der Vertrag, wir merken uns übrigens gleich nochmal den Begriff Vertrag und Vertragslaufzeit, selbst wenn der Vertrag es mir möglich machen würde, erstmal diese 28 Subskriptionen zurückzugeben, ist höchstwahrscheinlich in dem Vertrag dann eine Regelung drin, die besagt, wenn du das machst, dann ändert sich der Preis pro Subskription und dann hast du gar nichts gespart. Im Worst Case kostet dich dann die einzelne Subskription mehr Geld als vorher die 1000. Also, nee, Entschuldigung, die 972 Subskriptionen kosten in Summe dann mehr als die 1000. So rum wird ein Schuh draus. Und du hast auch noch den ganzen Aufwand gehabt, das alles festzustellen und eine Entscheidung zu treffen und dann eigentlich den Softwarehersteller zu informieren oder auf irgendeinem Portal irgendwas dann abzuwählen und zu kündigen. Ich hoffe, dass mal so gedanklich, ihr könnt mir da folgen. Also auch nicht wirklich so hochflexibel das Ganze. Okay, machen wir mal an dem Punkt keinen Haken ran, weil da wird FinOps, hat vielleicht auch nicht so wirklich eine Antwort drauf. Und jetzt kommen wir ja noch zu einem anderen Aspekt. Guckt euch doch mal aktuell die Verträge an, die wir vereinbaren. Ja? SAP schließt mittlerweile Verträge ab, die 7 Jahre langläufig sind. 7 Jahre! Und wir reden ja nicht über, ja, das ist ein Vertrag und den kann man dann bedienen und muss man aber nicht. Und wir vereinbaren mal sowas wie eine Standardpreisliste für dich, lieber Kunde, und dann kannst du machen, was du willst. Und wenn du es nicht mehr brauchst, dann kündigst du es ab. Und wenn du was Neues brauchst, wir haben ja schon vor 3-4 Jahren vereinbart, du kriegst das für 30% Rabatt. Bullshit, ja. In dem Vertrag steht drin, ne, und das auf Basis natürlich eines zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgestellten Bedarfs, das kostet dich pro Jahr, sag mal, 3,5 Millionen. Oder sagen wir mal, 3 Millionen kann ich jetzt besser rechnen. Mal 7 ist 21 Millionen, aber du zahlst eben als Kunde dann jedes Jahr 3 Millionen. Okay. Und jetzt kommt jemand von FinOps und sagt, ja, wir können ja Geld sparen. Wie bitteschön? Denn, ihr könnt jetzt wieder mit dem Argument kommen, im positiven Sinne für FinOps, wir stellen fest, dass wir aus dieser Summe von 3 Millionen haben wir ja so ein Setup von Lizenzen. 500 davon, 1000 davon, 10 davon. Von den 500 brauche ich 10 weniger, aber die sind in ihrem Wert genauso viel wert wie die eine, wovon ich nur, was hatte ich jetzt gesagt, 30, ja, ich kann mir nicht alle Zahlen merken, es ist Sonntag, ich fahre gerade durch den Nebel, muss mich ein bisschen konzentrieren. Und das tausche ich jetzt um. Ja und nein, denn man darf jetzt auch nicht vergessen, hinter all diesen Dingen hängen ja vielleicht auch wieder genau diese volumenbezogenen Preise. Ja, und dann ist auch so beispielsweise so eine SAP ja nicht doof. Die sind total schlau, das machen die auch richtig gut. Ist, dass sie nämlich sagen, ja, wenn du jetzt anfängst zu swappen, was wir dir übrigens ermöglichen, das ist übrigens auch nicht Standard in den Verträgen, muss man reinverhandeln, dann musst du bitte immer aufpassen. Also wenn du jetzt swappst und dabei kommst du unter einem dieser Werte, wo du in einen anderen Volume-Tier landest, dann bedenke einfach nur, der restliche Teil deiner Subskription wird dann teurer. Wir nehmen natürlich dann diesen Wert, den du jetzt eben durch diese Reduzierung eben, ich sag mal, frei machst und damit kannst du dann auch in einen anderen Bereich hineintauschen, aber das bedenke bitte immer nur. Ne? Also die SAP baut da Mechanismen ein, dass ich also, ich sag mal, im Falle eines Falles, wenn ich denn wirklich diesen Tauschprozess durchlaufe und vor allem eben versuche, große Veränderungen herbeizuführen, ne? Dass das meistens so ausgeht, dass die SAP hinten raus trotzdem mehr Geld kriegt. Also gespart ist da gar nichts. Ja? Wenn ich jetzt in so homöopathischen Dosen tausche, wie ich habe irgendwie, keine Ahnung, sag mal 2358 FOEs und davon nehme ich jetzt irgendwie 50 weg und tausche die in Digital Access oder so, das funktioniert schon so halbwegs. Ja? Aber fange ich natürlich an, unter einen bestimmten Wert zu rutschen, was weiß ich, sei das unter 2001 FOE, dann darf man ja nicht vergessen, dann ist es ja nicht nur, dass sozusagen der Preis pro FOE, also Full Use Equivalent, plötzlich ein anderer ist. Die SAP geht sogar hin und sagt, ja, dann sind ja die Infrastrukturservices, die damit verbunden sind, dann sind andere. Hört euch dazu bitte auch gerne nochmal meinen Podcast an zum Thema RISE with SAP-Verhandlungen. So, also was haben die Softwarehersteller gemacht? Sie haben Verträge geschaffen, wo ich kaum Flexibilität habe. Ja, so. Nichtsdestotrotz, also Flexibilität, das ist nicht nur SAP so, also ich kann jeden anderen Vertrag nehmen, also ich kann eigentlich immer nur fast so zum Vertrags-Anniversary-Date größere Veränderungen herbeiführen, wo ich entweder komplette Produkte rausnehme oder eben meinetwegen wieder ein komplett neue Services reinnehme. Bei SAP gibt es jede Menge Angebote, aber das ist jetzt bei anderen Cloud-Service-Anbietern oder bei Microsoft nicht anders. Ja? Während der Vertragslaufzeit da jetzt irgendwie so Flexibilität zu erwarten, ist, sorry, auch das ist, ja, so. Aber all diese Ideen, wir reden immer noch über Subskription, also wo eigentlich, wenn man so will, das ist so der Bereich, wo FinOps glänzen könnte. Und trotzdem ist da nicht wirklich viel Erkenntnis im Sinne der Umsetzbarkeit einer Einsparung. Ja, wenn es wieder um diese Flexibilitätsgewinne geht, dann ist das ähnlich zu sehen wie mit diesem Joiner Mover Lever. Also wo ist jetzt der echte Ansatz von FinOps, wo man sagen muss, boah, das ist so viel besser als IT Asset Management. Ich kapiere es immer noch nicht. Deswegen sage ich, FinOps ist eigentlich totaler Quatsch. Und ja, ihr habt es von mir gehört. Achtung, bitte. Da gibt es ganz viele Leute da draußen, die das machen und ich finde das erstmal auch grundsätzlich gut. Aber lasst euch nicht von irgendwelchen Spezies da draußen erklären, was man alles mit FinOps doch an tollen Veränderungen herbeiführen kann. Ich glaube, da muss man eben manchmal auch ein gewisses Maß an Realismus dann auch mal wieder in diese Überlegungen mit einfließen lassen, damit eben dann auch was Gutes rauskommen kann. Denn was mir zum Beispiel total fehlt bei dem ganzen FinOps-Thema, ist so die Überlegung, das mit diesem ganzen Thema Architektur auch nochmal in Bezug zu bringen, weil da guckt FinOps nämlich überhaupt nicht drauf. Was meine ich jetzt mit Architektur? Wo ich jetzt wirklich überlege, ist das, was ich überhaupt gekauft habe, und das ist ja wieder das Problem, bitte bedenken, ne? Auch so, sag mal, diese Momente, wo man sich nochmal entscheiden kann, rechts oder links oder geradeaus, Lösung A, B oder C, ne? Hersteller 1, 2 oder 3, mit dem ich da was machen will. So viele Momente gibt es nicht mehr. Ne? Wir reden eben immer über langlaufige Verträge. Also ich meine, Microsoft hat immer noch 3 Jahre Enterprise Agreement. Ne? Aber wartet auch da mal. Ich meine, die Microsoft ist mittlerweile auch sehr, sehr bereit, auch da gerne mal so eine 2-jährige Ergänzungsverlängerung damit reinzunehmen. So, also so viele Momente habe ich nicht, um sagen zu können, rechts, links, geradeaus, 1, 2 oder 3. Ne? Und wir spielen auch hier nicht 1, 2, 3, ne? 1, 2 oder 3. Ne? Kennt ihr noch den Spruch, ne? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht aufgeht oder angeht, so rum, nicht aufgeht. Ja, bei mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht, deswegen ist gerade das Licht aufgegangen, nämlich die Sonne, und das Licht angegangen. So, also da ist wirklich die Frage nach der Sinnhaftigkeit von FinOps. Ja, und ich glaube, dieser Punkt in Richtung Architektur, eben sich Gedanken zu machen, um den Best Fit zu finden für eine Lösung, da kommt mir momentan halt noch viel zu wenig Erkenntnis aus der FinOps-Welt. Ja, und was meine ich mit guter Fit? Ne? Ich meine, die Leute nutzen dann Sachen. Ob die Sachen wirklich final benötigt werden, lässt sich mit heutigen Mitteln ja immer kaum feststellen. Und ob sie wirklich den Prozess bestmöglich unterstützen, lässt sich ja auch mit, ich sage jetzt mal, mit den FinOps-Methoden überhaupt nicht feststellen. Da kommen eher Architekturthemen zum Tragen. Ja? Die man mit Lösungen wie LeanIX zumindest mal dokumentationsseitig nachverfolgen kann. Und so einen richtig guten Ansatz, ne, um dann eben auch diesen prozessualen Fit festzustellen, dafür müsste ich mir dann wirklich auch mal so ein paar Process-Mining- oder Task-Mining-Lösungen zulegen, um wirklich sagen zu können, hey, hier haben wir jetzt nicht nur irgendwie so, ich sage jetzt mal, eine Verbesserung festgestellt im Sinne der Durchlaufgeschwindigkeit von dem Prozess, ne, aber dass man eben sagen kann, na guck mal, hier ist ein Bottleneck, ne? Oder hier haben wir ein Functional Gap, also wo Funktionen erwartet werden, aber sie sind in der Lösung nicht vorhanden. Hier haben wir irgendwie über eine Eigenentwicklung versucht oder ja, haben wir eben uns eine Brücke gebaut, um eben hier die Daten austauschen zu können. Was ich meine, das ist alles noch so verbastelt, die IT da draußen, und das ist natürlich so. Und da liegen die echten Einsparpotenziale, natürlich aber wieder auf diesen langen Entwicklungspfaden, wo ich mir sehr, sehr frühzeitig doch Gedanken machen muss, was ich denn wirklich will, um dann in dem Moment, wo ein Vertrag verhandelt wird, final sagen zu können, so muss der aussehen, damit ich eben auch meine Bedarfe, die ich als Unternehmen habe, auch dann wirklich sinnvoll abzubilden. Und dann ist es ja auch okay, dass die so langläufig sind, aber dann ist wieder die Frage, warum brauche ich dann FinOps, um mir irgendwie wieder zwischendrin zu sagen, es muss ja so oder so sein, weil wenn man das gut durchdacht hat, sag nochmal, ist der Nutzen, der durch FinOps kommt, naja, überschaubar. So möchte ich es mal formulieren. So, das waren sozusagen meine Gedanken zum Sonntag. Die kleine Ansprache, diesmal aus der Tesla-Kathedrale auf dem Weg nach Unterkulm. Und ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Ich werde heute garantiert noch einen zweiten Podcast machen, wieder einen neuen CIO, a Report from the Life of a CIO, a Report from the Trenches. Ich habe ja noch ein paar Stunden Fahrt vor mir. Also, bis dahin. Ciao.